So, ich glaube, jetzt kommt eine noch schwierigere Zeit. Also, wir haben uns alle wachgehalten bei dem Vortrag von dem Wolfgang. Und das war alles sehr aufwühlend. Und dann ist man jetzt, glaube ich, an einen Tiefpunkt angekommen. Und sehr schwer, um noch kurz zuzuhören. Und trotzdem bete ich darum, dass wir das tun miteinander. Es wurde schon mehrfach gefragt, ob diese Vorträge aufgenommen sind. Ja, die sind aufgenommen. Wir haben ja extra einen Techniker eingemietet, eingefahren. Also der junge Mann sitzt da, der Tobias. Also herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Sehr schön. Also, das ist auch für die, die jetzt gerade Livestream mithören, weil das ist auch live gestreamt. Und das ist dann auch jetzt noch kurzzeitig auf YouTube. Aber wir werden es auf einem anderen Kanal dann veröffentlichen und auf jeden Fall über unsere Webseite wird das dann bekannt gegeben oder ein Link gegeben, wo ihr das dann anklicken könnt und diese einzelnen Vorträge dann nochmals anhören kann. Also die sind ja auch getrennt gelistet, man kann ja auch einzelne weitergeben und so weiter, das ist vielleicht sehr hilfreich deswegen. Das ist eine kleine Einführung, dann muss ich jetzt noch eben kurz auch meine Frau zu dem nächsten Vortrag vorstellen. Es ist so, was ist? Ah, ja. Also, das ist ja Wolfgangs Position, ja. Also, wir machen das so, das ist leichter so. Also, es ist so, dass wir allgemein das schon auch so halten, dass, wenn wir Vorträge halten oder Predigten, das Wort Gottes verkündigen, dass ich das Wort Gottes verkündige und meine Frau zeugnishaft oder illustrierend Dinge erzählt. Und bei unseren Freundestagen ist es ein bisschen Tradition gewesen, dass sie so eine kleine Zusammenfassung von unserem Dienst so in der letzten, vom letzten Jahr so macht. Das tut sie immer sehr gut und sehr schön. Es ist sehr spannend, so mit meiner Frau zusammenzuarbeiten, allgemein. Fragt manchmal auch ein wenig Übung. Hier haben wir zusammen geübt Spuren im Sand. Also meine Frau hat sich dann ausnahmsweise von mir mal tragen lassen. Das tut sie normalerweise nicht. Da hat sie sehr Schwierigkeiten mit, sie ist sehr selbstständig, was das angeht. Das wollte ich jetzt doch mal fotografiert haben. Und dann war tatsächlich eine Frau, die sagte, das fotografiere ich. Und dann hat sie das extra für uns gemacht. Und deswegen wollte ich das Ihnen nun zeigen. Nun, wir haben auch zusammen das Buch Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters geschrieben. Als Ehepaar zusammen ein Buch zu schreiben, ist wirklich nicht leicht. Und das, also ich glaube, Wolfgang hätte auch Schwierigkeiten damit. Aber auf jeden Fall.
Meine Frau redigiert
manchmal. Ja, das macht sie, das ist so was. Genau. Aber bei uns ging es so, ich habe wunderbare Texte geschrieben und dann hat meine Frau gestrichen. Das ist alles zu viel.
Das geht mir bei
Aber auf jeden Fall, das Buch haben wir nochmal gerade am hinteren Teil durchgelesen und wir haben selbst gestaunt, was für eigentlich fast prophetische Aussage wir in diesem Buch gemacht haben. Und dass es bis heute passt auf diese Zeit. Wir haben diesen Vers, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, im Buch zugrunde gelegt und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das ist ein Vers, was direkt auf auch New Age energetische Dinge angewandt werden kann, natürlich viel mehr, auch politisch und so weiter, aber es ist eine Kraft, eine Energie, die wirksam wird und das sehen wir ganz zentral in der Esoterik. Wenn wir jetzt Zeitgeist beschreiben, dann sind wir immer dabei zu sagen, pass auf Leute, hier im Westen ist die Esoterik, die New Age Bewegung, die eigentlich das Ruder noch immer im Hand hat, aber wir werden sehen, das wird bald auch etwas genommen. Nun, meine Frau ist jetzt bald dran und ich will es ja eben kurz vorstellen, es ist wunderbar, wie unterschiedliche Bekleidung sie immer hat. So. Es ist immer eine Überraschung für mich, wie sie dann morgens rauskommt. Und ich finde das sehr schön. Das ist echt weiblich, also, so sehen wir das auch. Das muss ich betonen, weil ich aus dem Buddhismus und New Age-Bewegung komme, habe rein von dieser Bewegung her sehr gelernt, intuitiv fast weiblich mich zu entwickeln. Und nachdem ich Christ wurde, habe ich Jahre gebraucht, dass sich umstellte, dass ich bewusst sagte, nein, ich bin ein Mann und ich muss das auch leben. Und meine Frau, andersrum, ja auch in der Art, so weiblich ist sie eigentlich immer gewesen, aber auch in der Art, wie sie vielleicht redete oder mit mir redete. Das war jetzt ganz spannende Zeit. Und ich spreche noch ein Gebet und dann wird Elke eine kleine Einführung zu unserer Arbeit geben und dann geht es zu diesem Thema, das spirituelle Prinzip der Gesetzlosigkeit. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt noch einmal zusammen noch hören dürfen. Herr, wir danken dafür, dass uns Wolfgang auch diesen Beitrag gegeben hat über das, was in der Politik und Gesellschaft heute läuft und wie die Gesetze immer gesetzloser werden. Und das Prinzip, den Geist der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis darin zum Ausdruck kommt. Dann bitten wir dich darum, dass du uns noch einmal Konzentration gibst, dass wir auch etwas mehr noch zu den spirituellen Prinzipien dahinter kennen und hören. Bitte segne du die Elke und auch mir bei dem Vortrag, den jetzt noch ansteht. Gib uns doch Wachsamkeit. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich darum. Amen.
Ja, grüß Gott, sagt man hier, glaube ich. Ist schön, so ein volles Haus zu sehen. Also, das ermutigt uns total, das möchte ich einfach mal vorweg noch sagen. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir dachten, wie Elia, oh, wir sind wohl die Einzigen. Aber Gott hat noch 7000 andere gehabt. Und da sind wir dankbar, dass wir das jetzt hier auch erleben dürfen. Ja, wir haben das eingeteilt in verschiedene Teile jetzt. Der erste Teil, eben wie der Martin schon sagte, geht einfach nur über unsere Arbeit, was haben wir gemacht oder wie hat sie sich entwickelt. Und danach würden wir nochmal Dinge aus unseren Vorträgen heraus hier nochmal vorstellen, wie die Entwicklung heute hier in unserer Gesellschaft aussieht. Dieses Buch, das Martin eben vorgestellt hat, haben wir im Jahr 2010 herausgegeben, aber haben natürlich knapp 2 Jahre wahrscheinlich dran geschrieben. Und als das erschien, da haben wir uns natürlich oder davor in dieser ganzen Zeit ausführlich damit beschäftigt, was sind die Einflüsse oder auch die Ziele des New Age auf Gemeinde und Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel auch Thema von unseren Vorträgen zum Teil. Einflüsse davon. Und damals haben wir, und das sagen wir eigentlich immer noch, gesagt, es gibt Ziele, es gibt ganz klar formulierte Ziele. Und obwohl wir das schon 20 Jahre bald erzählen, ist es scheinbar in der Christenheit irgendwie noch immer nicht angekommen. Und man hat irgendwie den Eindruck, wir haben zwar damals oder in all den Jahren darüber geredet, aber da haben die Christen immer gedacht, da haben wir nichts mehr zu tun. Das sind die Esoteriker. Aber jetzt sind wir mitten darin und sehen, wie sich alles verwirklicht, was sie damals gesagt haben. Und wir nennen jetzt nur ganz grob, weil die meisten von Ihnen, die kennen diese Ziele schon, aber wie gesagt, wahrscheinlich vergisst man sie sehr schnell wieder, gerade in dem Zeitgeschehen. Also was ganz stark angeschrieben wurde, eine Weltregierung und eine neue Weltordnung. Eine Welteinheitsreligion, die Göttlichkeit des Menschen, ein Paradies auf Erden zu schaffen und natürlich Gesundheit, Gesundheit für die ganze Welt. Und diese Ziele, das sind nur ein paar, es gibt noch viel mehr. Eins Wichtiges zum Beispiel ist auch die Abschaffung von Schuld oder Sünde in der Esoterik, da geht es nicht mehr um Schuld. Da muss man alles mal erleben, da muss man alles mal durchmachen, weil man hat ja mehrere Leben und in den verschiedenen Leben muss man eben auch mal so sündiges Verhalten auch mal mitmachen. Von daher würde ich sagen, wird es auch immer schwieriger in unserer Gesellschaft, dass noch Menschen zum Glauben kommen, weil sie können nicht mehr überführt werden von ihrer Trennung zu Gott. Es hat sich eine Spiritualität entwickelt, die allen Menschen das Gefühl gibt, wir irgendwie sind wir doch spirituell unterwegs und damit sind wir auch irgendwie mit dem Göttlichen verbunden. Und natürlich, ganz klar in der Esoterik sagt man, du musst erkennen, dass du im Kern göttlich bist. Und das musst du ausleben und das musst du verwirklichen. Und so haben wir dann natürlich Übungen gemacht und so weiter, die dann unsere Göttlichkeit zutage bringen sollten. Aufgrund dieser Aussagen, dieser Ziele, vermuteten wir gleich zu Beginn der Pandemie, dass es sich bei den eingeleiteten Maßnahmen um einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Ziele für das sogenannte neue Zeitalter handeln würde. Und äußerten unsere Vermutungen aber erstmal nur intern. Das heißt, wenn Leute uns gefragt haben oder so, wir haben noch nicht öffentlich in Vorträgen so darüber zunächst gesprochen. Erst an unserem Gateway-Tag vor einem Jahr, in Hannover übrigens, das war sehr schön, bezogen wir öffentlich Stellung durch das Thema Weltherrschaft und neue Weltordnung. Und das hat viele Menschen aufmerksam gemacht, auch viele, die uns bis dahin schon gehört hatten, aber die noch nicht von unserer Einstellung gegenüber Corona und Impfung und so weiter wussten. Von da an verstärkte sich, kann man sagen, ein geistlicher Kampf, der bis dahin mehr in unserem erstmal Inneren stattgefunden hat, weil darf man sagen, wie viel darf man sagen, wann darf man was sagen und so weiter. Oder vielleicht sind wir doch falsch, wenn doch alle so sind. Dessen Auswirkungen wir aber in seiner Heftigkeit eigentlich erst jetzt erfahren. Das heißt, kann man sagen, im letzten halben Jahr wird es immer schlimmer, merkwürdigerweise, obwohl ja eigentlich es so sein soll, dass jetzt ja alles aufgehoben ist. Aber man wird jetzt schon unter die Verschwörer gestellt, wenn man einfach nur eine Gegenmeinung hat. Ja, eben durch Christen. Natürlich, unsere Einladungen geschehen sind von Christen. Ja. Trotz Kritik, Freundesbriefabbestellungen und Ausladungen entschieden wir uns dafür, unseren Auftrag gemäß unserer Berufung auszuüben. Und nämlich, das ist unser Auftrag, so sehen wir es, die Gemeinde Gottes zu warnen und sie auf das Wirken des Zeitgeistes hinzuweisen. Ja, dass wir denken, dass Gott uns von Anfang an in dieses Thema hineingerufen hat. Martin war schon mal 2 Jahre Pastor einer freien Gemeinde. Aber wir haben im Nachhinein das Gefühl, wir sind ja förmlich da hinaus geschubst worden. Wir haben uns zwar freiwillig dafür entschieden, aber die Umstände waren so, dass wir sagten, das können wir nicht mehr mitmachen. Und dann hat Gott uns in diesen Dienst gestellt. Damals gab es noch gar nicht, hatten wir eigentlich noch keine Webseite oder irgendwas. Wir waren völlig unbekannt. Aber wir hatten nach 2 Monaten einen vollen Terminkalender und sind dann sehr viel eingeladen worden in allen möglichen Institutionen, Gemeinden, auch an Universitäten und so weiter. So zum Beispiel eben auch dieses Thema, was wir im letzten Jahr hatten. Wir haben immer einmal im Jahr ein Gateway-Wochenende. Und das läuft dann unter einem bestimmten Thema und das lief dann im vergangenen November unter dem Thema Nebukadnezar oder Daniel, Machthaber dieser Welt. Und da hatten wir, also hat Gott uns beschenkt, weil es war die letzte Möglichkeit, in einem Freizeitheim noch ein Seminar zu halten. Danach war wieder mal alles geschlossen. Ja, das war sehr schön. Hier nur ein kleiner Ausschnitt. Um das Zeitgeschehen am Wort Gottes dann deutlich zu machen, predigte Martin über den Turmbau zu Babel zum Beispiel. Das ist nur, ich bringe immer nur ein paar Beispiele aus unserer Arbeit. Und übertrug ihn auf eben unsere heutige Zeit. Zwar sprechen wir immer noch unterschiedliche Sprachen, also in Babel wollte man ja eine Sprache sprechen, aber von nun an gibt es eben in dieser ganzen Welt nicht eine Sprache, obwohl man auch in Englisch ja sich jetzt mehr oder weniger unterhält, aber es gibt ein einheitliches Gefühl und das ist das Gefühl der Angst. Und das ist weltweit einheitlich, kann man sagen, vorhanden. Und dieses Gefühl ist das Mittel, würden wir sagen, zur Durchsetzung globaler Maßnahmen. Es zerstört Gemeinschaft. Und wir haben ja in dem vorherigen Vortrag ganz deutlich gehört, wie die Zerstörung vor sich gehen soll, in Familien, in Einzelpersonen und so weiter. Hier nochmal kurz. Wir durften dann ja nicht mehr oder wurden auch nicht so viel eingeladen, durften ja nicht mehr so viel außerhalb sein, haben wir das bei uns im Garten gemacht und wir haben Hauskreise. Und wir haben in dieser Zeit des Corona sind unsere Hauskreise, wir hatten nur einen vorher, sind unsere Hauskreise gewachsen. Wir haben inzwischen drei und wir könnten jetzt schon einen vierten aufmachen. Wir haben über 40 Leute schon und es warten noch einige, die so gerne da rein wollen. Also Gott hat irgendwie etwas anderes für uns scheinbar vorgehabt oder ja, uns präsentiert. Und hier haben wir diesen Turmbau zu Babel, hat der Martin mal hier aufgestellt, was alles dazugehört, Finanzen, Religion, Gesetz, Klima, Gentherapie, oder Weltwirtschaftsforum und so weiter. Und oben drüber, da ist der Geist. Nämlich, was ist das für ein Geist? Die Esoteriker haben schon in den 70er Jahren davon gesprochen. Da gab es ein Buch, Die sanfte Verschwörung von Marilyn Ferguson. Und sie hat damals schon gesagt, es wird eine sanfte Verschwörung sein, und diese ist bewirkt von einem Geist. Das hat sie so ganz klar gesagt. Und Leute haben gedacht, naja, ist vielleicht der Verstand gemeint oder mein eigener Geist oder was auch immer. Aber im Nachhinein kann man sagen, das hat sie schon prophetisch ganz klar gesagt, da ist ein Geist. Also dies zum Beispiel in unserem Garten dann an unserem Hauskreistag. Gott hat andere Wege gefunden. Hier eine kleine Gruppe in Süddeutschland. Die Gemeinde hatte sozusagen zugemacht durch Corona. Da kam keiner mehr, man wollte nicht mehr und so weiter. Und da hat eine kleine Gruppe sich entschieden, wir machen das in Eigenproduktion sozusagen. Und haben da diese Scheune, das ist eine Scheune, haben da diese Scheune benutzt und haben Leute eingeladen. Und wir sehen hier, wie kreativ das gemacht wurde und wie mutig diese Leute da zusammengekommen sind. Und es war wirklich sehr, sehr schön, einfach so in Freiheit zusammen zu sein, weil privat durfte man sich zu diesem Zeitpunkt jetzt schon mit ein paar mehr Leuten treffen. Ja, wir sind ja viel unterwegs und natürlich, was begegnet uns überall, überall die fernöstlichen Religionen. Yoga natürlich, wo man auch einkauft, meistens sieht man das ja. Und Yoga ist zum Beispiel auch mit ein wesentlicher Einfluss, dass Leute, dass Christen von Gott wegkommen, weggebracht werden, kann man schon sagen. Weil Yoga ist nicht nur Gymnastik, wie viele das denken, sondern Yoga ist tatsächlich eine spirituelle Praxis. Wir haben heute Morgen gehört von der Schlange, ja, wie sie im Paradies die Menschen verführt hat. Und wenn man jetzt so ein Yoga-Bild sieht, ist das ja ganz schön. Aber wir waren vor kurzem in Holland und haben dort eine Fahrradtour gemacht. Und da sahen wir dieses hier. Also ein Baumstamm, hier sieht man. Und da steht Medusa da. Ja, Medusa war eine Gottheit aus der griechischen Mythologie. Und sie wurde von der zornigen Göttin Athene verflucht. Seither trug sie Schlangen als Haare und versteinerte jeden, der sie erblickte. Und das in einem wunderschönen Waldgebiet. Und wenn man genau hinschaut, sieht man da in der Mitte auch das, diesen Kopf mit den Hörnern in der Mitte, über dem Kopf der Medusa, über dem Gesicht der Medusa. Wir sehen jetzt überall Dinge, wo man früher gedacht hat, gibt's das? Ich war damals zum Beispiel auch immer sehr spirituell gekleidet. Ich wollte immer, dass alle das erfahren, was ich glaubte. Aber jetzt ist das ganz normal geworden. Ich habe mir damals noch richtige T-Shirts anfertigen lassen, um das so nach außen zu zeigen. Aber hier haben wir auch in Holland in einem wunderschönen Laden diese T-Shirts gefunden. Und wenn man hier sieht, Mystik, das Kreuz verkehrt rum mittendrin. Und es fällt eigentlich gar nicht auf, weil der ganze Laden alles mit schönen Farben, gar nicht irgendwie dunkel abstoßend, nein, wunderschön. Und dann diese Symbole da drin. Ich werde nachher noch ein anderes Symbol zeigen. Ich war sehr dankbar, dass ich jetzt mal angefragt wurde von Frauen, um mal zu einem anderen Thema zu sprechen, als immer nur New Age und Esoterik und so weiter. Und da durfte ich mal über Maria Magdalena einen Vortrag halten. Und das war für mich eine richtige Freude, jetzt einfach mal vor Frauen das mal aufzudecken, auch gerade in Bezug zu der unsichtbaren Welt. Denn sie war ja besessen. Und was bedeutet das? Und gibt es das bei uns jetzt heute in dieser Zeit? Also hier nochmal ein Bild mit den Frauen. Ja, in unserem Hauskreis, da wurde dann auch mal die Frage gestellt, wie ist das denn nun mit dem Kopftuch oder der Kopfbedeckung? Muss man das haben? Ist das biblisch? Müssen wir das machen? Nun, wir haben dieses Thema dann tatsächlich mal in den einzelnen Gruppen besprochen. Manche haben gesagt, oh, jetzt erkenne ich es ja. Ich glaube, ich sollte das für mich persönlich vielleicht machen. Aber andere haben, okay. Aber wir waren, wie ich schon sagte, in Holland und dann wollten wir auch in einen Gottesdienst gehen. Und was da im Ort war, das war die reformierte Kirche. Und die reformierte Kirche ist in Holland sehr streng. Und da mussten wir als Frauen die Hüte aufsetzen. Hier sieht man Kopfbedeckung. Ja? Und das, da sind etliche Frauen, die das haben. Nur ein, zwei hatten es, glaube ich, nicht. Aber es ist üblich, die Frauen kamen also an mit ihrem Fahrrad und dann zogen sie ihren Hut aus der Tasche und dann haben sie den vor der Kirche aufgesetzt. Und so haben wir uns da angepasst und es war mal eine besondere Erfahrung, muss ich sagen. Die Predigt war übrigens sehr, sehr gut. Ja, zusammenfassend kann man also über unseren Dienst sagen, weniger Dienste auswärts, jedoch mehr in unserem Haus, weil eben, wie ich das schon sagte, wir haben da zum Beispiel auch mal einen Gottesdienst abgehalten oder weil wir dieses Seminar, was wir im letzten November angeboten haben, da durften nur 60 Leute dran teilnehmen. Und es hatten sich aber so um die 100 wohl angemeldet oder hatten Interesse gezeigt und haben wir gesagt, gut, dann machen wir das bei uns zu Hause und haben dann dieses Seminar bei uns zu Hause nochmal abgehalten. Das war übrigens super schön, weil die Leute aus dem Hauskreis haben irgendwie alle zusammengearbeitet. Ein Ehepaar hat gekocht und wir haben auch Mieter, wer sie kennt, Alexander Seibel zum Beispiel, der ist unser Mieter. Und die haben ihr Wohnzimmer zur Verfügung gestellt, da konnten wir zusammen essen. Und wir haben die anderen Räume und das war, ja, super. Also viel mehr zu Hause und persönliche seelsorgerliche Begleitung ist jetzt natürlich in dieser Zeit auch viel mehr gefragt. Wir haben auch hin und wieder Gäste bei uns, die dann auch mal vielleicht ein, zwei Tage bei uns bleiben, auch zur Seelsorge zum Beispiel. Also mit Gästen sind wir gut ausgestattet, das finden wir auch schön, wir haben gerne unser Haus geöffnet. Außerdem predigt Martin zunehmend einfach nur mal in unserer Umgebung, da sind die Leute noch irgendwie, ach, den können wir noch mal für ein bestimmtes Thema, können wir noch holen, muss jetzt nicht Esoterik sein oder so, das ist noch scheinbar noch ein bisschen im grünen Bereich. Ja, noch können wir sagen, hat Jesus Christus uns keine klare Perspektive für die Zukunft unseres Dienstes gezeigt. Denn wir sehen ja, die Vorträge werden weniger, wir werden weniger eingeladen. Und wir sind am Fragen, wo geht es hin mit uns? Aber wir finden das eine spannende Zeit, allerdings auch manchmal so ein bisschen betrübt. Und wir sind tatsächlich sehr betrübt über den Zustand, wie wir ihn jetzt in den Gemeinden vorfinden, über Haltungen, dass man überhaupt nichts mehr sagen darf, dass wenn man sagt, also wenn wir eingeladen werden, dann aber bitte das Wort, das dürft ihr nicht benutzen, ja, und dann müssen wir sagen, nein, dann haben wir keine Freiheit mehr, also dann eben lieber nicht. Ja, man könnte sagen, wir fühlen uns öfter vielleicht so wie ein Musiker ohne Instrument. Und ich fand das ein sehr schönes Bild, was wir hier fotografiert haben, auch in Holland vor einer Synagoge. Und dieser Mann, der so in seinem Leid dargestellt wird, betrübt und ihm so einfach das genommen ist, was vielleicht bis dahin sein Leben so ein bisschen ausgemacht hat. Gut, aber wir wollen da nicht bei hängen bleiben. Das sind aber Momente, wo es uns tatsächlich so geht, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen wissen wir natürlich, dass wir behütete Schafe des guten Hirten sind. Und dies ist auch ein Bild von unserem Ausflug in Holland. Und dass unser Platz, kann man sagen, unterm Kreuz und da unsere Heimat ist. Und dafür sind wir total dankbar. Wir wollen jetzt ein Lied singen und danach gehen wir halt weiter mit bestimmten Inhalten eben aus unseren Vorträgen, die wir dann hier noch weitergeben müssen in Bezug auf die Gesetzlosigkeit. Danke.
Thank you.
kommen wir zu dem letzten Teil, die Gesetzlosigkeit, das spirituelle Prinzip. Nochmal ein Untergrund und Hintergrund, das ist uns sehr wichtig, dieses zu betonen, weil wir selbst aus spirituellen Hintergründen kommen, Buddhismus, Esoterik, das auch zu sehen, zu erkennen, und das ist sehr offensichtlich. Wolfgang hat vorher den Professor Wolf Singer gezeigt, und das ist sehr interessant, wenn wir diesen sehen, hat er hier in 2018 einen Auftritt gehabt mit Mathieu Richard, das ist ein Buddhist, und hier heißt es, ich übersetze aus dem Englischen, kommt zusammen für diesen speziellen Abend, wo eben Richard und Professor Wolf Singer mit uns Einsichten teilen über oder aus Sicht des Buddhismus und neurowissenschaftliche Hilfestellungen. Wozu? Um ein glücklicher und mehr compassionate, wie sagt man das, mitfühlendes Leben zu haben. Das ist, also ich sage es mal hier, to live a happier and a compassionate life. Ich sage das, das sind buchstäblich Worte des Dalai Lama. Das sind Zeichen, dass diese Wissenschaft und Buddhismus sich sehr, sehr nahe stehen. Und da kommen wir schon ganz direkt auf dem spirituellen Prinzip hinter Gesetzlosigkeit. Ich habe das schon angedeutet, dass Buddhismus natürlich sehr offen erscheint, stressfrei, meditativ und so weiter, und verschiedene Gebote gibt. Die fünf wichtigsten Gebote für alle Laien des Buddhismus, das heißt nicht Mönche oder Nonnen, sind nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht Ehe zu brechen, nicht zu lügen. Interessant, oder? Ja. Natürlich fehlen die Gebote, die sich auf Gott beziehen, denn sie kennen keinen Gott. Entschuldigung. Und die Sache ist, also das letzte Gebot ist dann das Gebot, dass man keine berauschenden Mittel einnehmen soll. Und das ist eben typisch eben Buddhismus oder könnte sagen diesen Ort, wo dann das auch mal gemacht wird. Keine berauschenden Mittel. Damals als Buddhist, ich habe alle Gebote übertreten. Nicht bewusst, aber unbewusst, aber doch auch teilweise willentlich. Und das hat eben mit dieser Vorstellung zu tun, die salopp gesagt durch den Dalai Lama so ausgesagt wurde in einem Buch: Belügen Sie niemals irgendjemanden. Also erwähnt das Gebot, nicht zu lügen. Dann sagte er, es sei denn, Sie können anderen durch Lügen sehr viel helfen. Also man merkt erst das Gebot und sofort die Relativierung. Und das hat diesen, man könnte sagen, spirituellen Hintergrund, dass es zwar ein Gebot gibt, ich habe es heute Morgen schon gesagt, aber kein Gesetzgeber. Ein Gesetz, aber kein Gesetzgeber. Das heißt, es gibt keinen äußeren Maßstab eines Gottes, der von außen uns den Spiegel vorhält, ob du dich daran hältst oder nicht. Das ist äußerst klar bei dem Buddhismus. Alle anderen Religionen sind leicht davon abgewandt. Wenn man ein Stück weit den Hinduismus, Buddhismus ist aus dem Hinduismus entstanden, nimmt, gibt es da noch Vorstellungen von Göttern. Und diese Götter wachen ein Stück weit darüber, dass auch es nicht zu Gesetzlosigkeit kommt. So heißt es auch auf einer Seite von Yoga. Yoga kommt aus dem Hinduismus. Ein Stück weit, aber die Götter sind so korrupt wie die Menschen, also auch da kommen wir nicht auf einen Nenner. Aber hier geht es im Buddhismus so konsequent weitergedacht, wie es in keiner anderen Religion gedacht wird. Der Gedanke, es gibt keinen Schöpfer, also gibt es auch kein Geschöpf. Das heißt, auch wir sind niemand. Auch das, was hier steht, aus buddhistischer Sicht, sei eine Illusion. Und ich muss mich von dieser Illusion, ich sei wer, befreien. Ich muss mich entleeren von eigenständiger Existenz. Nun, da gibt es verschiedene Ansagen, ich muss das kurz darstellen. Es gibt drei Hauptströmungen. Diese erste, Hinayana oder Theravada, ist Erlösung durch Werke. Da geht es durchaus um mehr Gebote, die man halten soll. Mahayana, durch Anbetung von Buddha-Statuen und unsichtbare Wesenheiten könne man zur Verwirklichung der Erleuchtung kommen. Tantrayana, das ist die okkulteste Form, will durch Vereinigung mit okkulten Buddha-Wesenheiten dann zu dieser absoluten Leere kommen. Und hier zum Beispiel den Dalai Lama, wir sehen so eine Wesenheit und das ist typisch, diese Umarmung eines männlichen und einer weiblichen Gottheit oder Buddha-Figur. Und diese Umarmung bestimmt oder zeigt bestimmte Prinzipien. Nun, diese Vajra, also bedeutet auch Donnerkeil und Bell oder Glocke, das sind zwei Ritualgegenstände, die in den tantrischen Ritualen benutzt werden. Ich habe damals als Buddhist auch benutzt und hat damit geglockelt und getan und Figuren gemacht und so weiter. Nun muss das rituell so eingesetzt werden, dass diese Prinzipien auch das Durchdringen bis zur letztendlichen Erleuchtung auf schnelle Art und Weise vorgenommen wird. Deswegen diese Vajra, dieses einfache Instrument mit allerhand Symbolik, ist rechts ausgerichtet, hält man auch so in rechter Hand, und diese Glocke in linker Hand. Nun, diese Vajra ist männlich, diese Bell oder Glocke ist weiblich. Und das Männliche ist hier im Buddhismus mit Methode und das Weibliche mit Weisheit ausgestattet. Und indem die beiden miteinander zusammenkommen und aufeinander ausgerichtet sind, wird man können sagen, dass eine von dem anderen, eine durch das andere verstärkt. Nur Methode will auf die letztendliche Entleerung, die eigenständige Existenz, das heißt, dass man als Person komplett leer wird, komplett sich auflöst in nichts. Das ist methodisch gesehen die letztendliche Wahrheit. Durch Weisheit kann nun das, was vielleicht auch durch die Methode irgendwie festgefahren ist, durchbrochen werden. Das ist, was die Buddhisten ausüben. Wenn ich hier damals in buddhistischer Meditation saß, in einer kleinen Zelle, dann hatte ich da so ein paar Bilder und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man da so ein Buch stehen und da eine Karte. Auf dieser Karte ist eine tantrische Göttin gezeigt. Nun, das ist eine nackte Figur, also damals der Lama, der war etwas damit angetan, er war ja Mönch, dann hat er ein Kleid übergehängt, aber es ist eine nackte Figur mit alles Flammen drum, es ist eine weibliche Gestalt, die komplett eine tantrische, sehr aggressive Weisheit andeutet. Nun, das ist, wie Weisheit, das heißt Weiblichkeit eingesetzt wird, um schneller zu der Methode, zur Erleuchtung, zur absoluten Lehre zu kommen. Die Weisheit muss also eine ganz starke Form einnehmen, um mit der Methode zusammen zu dem Ziel, und zwar sehr viel schneller zu dem Ziel zu kommen. Gibt es da, oder gab es damals besondere Lamas, Lehrmeister, zum Beispiel Chögyam Trungpa, der hat in Amerika gewirkt, und der hat sich so ein bisschen auf diese Art der Weisheit, die da angewandt wurde, durch tantrische Methoden spezialisiert. Und er nannte das Crazy Wisdom. Nun, Crazy Wisdom ist eine typisch weibliche Art, wodurch bestimmte, ja, auf den Kopf stellen von allen Normen und Gesetzen, diese Festgefahrenheit der Methode durchbrochen wird. Das ist Crazy Wisdom. So beschreibt er seinen unschuldigen Zustand des Geistes, der die Qualität von der Frische und Klarheit des frühen Morgens hat, also einfach plötzlich da, und macht, was er will. Von diesem Standpunkt aus gibt es diese spirituelle Praxis keine bequemen Antworten, sondern gebraucht schmerzvolle Emotionen oder plötzliche Wendungen oder unerwartete Handlungsweisen als herausfordernde Gelegenheit für neue spirituelle Entdeckungen. Und das ist, dass alles Seine, diese spirituelle Entdeckung, leer ist, das heißt frei von eigenständiger Existenz. Hier kommt es zum spirituellen Hauptprinzip der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist hier groß geschrieben. Nun, warum stelle ich das heraus? Weil ich merke und stelle fest, dass wenn man in die Politik schaut, dass hierdurch sehr viel erklärt wird. Wenn man zum Beispiel manche viel zitierte Redner in der heutigen Öffentlichkeit mal betrachtet, zum Beispiel ein Mann namens Yuval Noah Harari, ist Berater von Klaus Schwab und Redner auf dem Weltwirtschaftsforum. Wenn man ihn mal ein bisschen schaut und anschaut, was er so von sich gibt, dann denkt man, wie kann es sein, dass solche Aussagen von einer so großen Öffentlichkeit und politisch gesehen so ernst genommen werden? Es ist unglaublich. Er sagt zum Beispiel, wir haben diesen Mythos des freien Willens, dass alles, was wir wählen, von unserem eigenen freien Willen kommt. Das ist nur ein Mythos. Es ist nicht wirklich so. Hört sich schon ziemlich buddhistisch an. Ja? Das zweite ging weg, ja, das ist wieder so eine Krankheit von das Ding hier. Naja, wir müssen sehen, das ist ein sehr gutes Buch. Das Buch heißt Liebe dein Körper und das ist wirklich ein positiv christliches Buch von einer Frau, Nancy Percy. Die hat klargemacht, diese ganze Umwälzung auch in der Sexualität und dass es dahin kommt, dass man sich nicht mehr männlichen Körper, als man fühlt, sondern alles auf den Kopf gestellt werden kann und auch, dass man also ungeborene Kinder oder schon nach der Geburt einfach töten kann, dass es darauf sich gründet, dass Person und Körper oder Nicht-Person voneinander getrennt werden. Person ist hier privat, ist subjektiv und relativ. Körper oder Nicht-Person ist öffentlich, objektiv und absolut und wird eben bestimmt durch das, was du fühlst, was du meinst über dich, dass du, wie es auch Wolfgang Sohn gesagt hat, einfach wählen kannst, was du bist. Und weil es öffentlich ist, muss das umgesetzt werden. Das alle andere ist relativ und subjektiv. Diese Unterscheidung macht es verständlich, dass junge Leute, die nichts anderes mehr mitbekommen als diese Unterscheidung, diese Trennung von Person und Körper, und das ist eine katastrophale Unterscheidung, die überhaupt nicht biblisch ist. Die Bibel beschreibt eine Einheit Körper, Seele und Geist. Diese Einheit ist so klar und Person ist im Begriff von all dem immer als eine Einheit dargestellt. Aber die Trennung macht es möglich, im Denken zu sagen, egal, wenn ich so fühle, dann mache ich das. Und meine Person mag so wieder anders fühlen, das ist ein absoluter Wirrwarr von Gefühlen und das erklärt ja auch, dass letztendlich durch diese Trennung immer mehr junge Menschen einfach durchdrehen. Das geht gar nicht anders. Diese Trennung ist krankhaft. Und das ist eben Zeichen unserer Zeit. Man denkt ja auch immer mehr in christlichen Kreisen, ist es egal, wir können das auch auf unserem Handy uns anschauen, was wir wollen, das ist eben unser Körper, der hat so Bedürfnisse, was Sexualität angeht. Das ist völlig getrennt von dem, wie wir als Person sein. Wir können als Person dann einfach zur Kirche gehen, egal, wir sind voll fromm. Das machen doch alle. Und sie haben recht. Weil diese Trennung von Person und Körper zu tief durchgeführt wurde. Nun zurück zu dem Yuval Harari, der dann aussagte in seinen Vorträgen, Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Ja, wir kennen den Begriff Hacking von Computer, also wir können sie also entschlüsseln. Ja? Wir können Menschen praktisch in ihre ganz kleinsten Teilchen auseinanderraffen und das ist eine zentrale Aussage. Das ist katastrophal und so steht er auf der Bühne beim Vortrag, beim Weltwirtschaftsforum, da steht er links da in der Ecke und das Bühnenbild ist, wupp, das geht aus wirklich mit so einem Sound, wupp, auf einmal steht es da. Und da steht er da, ein Herrscher, mit einem Schwert in der Hand, ein Zepter, hört sich schon an, wie der kommende Antichrist. Aber sowas von deutlich. Und dann denkt man, wie können man das nicht sehen? Er sagt, indem Organismen gehackt werden können, oder gehackt werden können Eliten die Macht gewinnen, um die Zukunft des Lebens selbst zu reorganisieren. Denn wenn du etwas hacken kannst, kannst du es auch reorganisieren. Data würden menschlichen Eliten ermöglichen, etwas unglaublich Radikales zu machen. Wir werden lernen, wie wir Körper, Gehirne und Geist selbst zusammenstellen können. Das ist unglaublich. Wir können das machen. Wenn wir es hacken können, dann können wir es ja auch darstellen. Dann können wir es einfach machen. Das heißt, es liegt alles in unserer Hand. Da ist überhaupt keine eigenständige Person mehr. Nein, diese Zeit ist vorbei. Und so zeigt ihr das hier auf die Bühne mit all diesen Daten im Hintergrund. Viel gefragter Gast in viel Fernsehsendungen, hier bei einer christlichen Sendung A und O. Also da wurde natürlich dann auch auf Gott und Jesus angestellt. Man schaut mal, was er da so von sich gibt. Fake News sind seit Tausenden von Jahren unter uns. Denkt einfach an die Bibel. Und da lacht man. Der Mann, diesen Yuval, ist Jude, ist Israeli, lebt in Israel. Das müssen wir uns mal in der Zunge ergehen. Ja? Hat eigentlich diese Tradition, die Schrift, und das gibt er nun von sich. Ist alles Fake News. Das ist ein populäres Wort, Fake News. Die ganze Geschichte von Jesus, dem Sohn Gottes, der von den Toten auferstand, ist Fake News. Da stützt dann der Moderator aus der christlichen Sendung schon etwas und dann tut er sich ein bisschen wenden, weil ja, ihr merkt, das kommt nicht so an. Aber nun punktet er bei den Juden, die nicht Jesus als Messias haben. Verstehen wir? Deswegen kommt er in Israel sehr gut an. Dass wir das verstehen, was für Dynamiken dahinter stecken. Die Geschichte begann, als die Menschen Götter erfanden und wird enden, wenn Menschen zu Göttern werden. Göttern werden, indem sie selbst andere Menschen kreieren. Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht länger mysteriöse Seelen sind. Wir sind es nicht mehr. Wir sind kein eigenständige Wesen, Personen mehr. Punkt. Setzt er dahinter. Wir doch hoffentlich nicht. Nun kann man sich wirklich fragen, woher ist das alles inspiriert? Denn durchaus ist der Mann dynamisch und hat eine charismatische Art, das alles darzustellen. Und man denkt, der ist doch nicht seelenlos. Da geht schon was von dem aus. Nun, das kann man eigentlich ein wenig auf seiner Webseite erfahren, wenn man sich das anschaut, unter ein Spade Science and Religion. Da spricht er aus dem Buch, was er selbst geschrieben hat, ein sehr bekanntes Buch, Homo Sapiens. Da spricht er über das Gesetz der Religion. Aha, doch religiös inspiriert? Was ist dann seine Inspiration? Dieses Gesetz, Dharma, wird von Buddhisten als das universale Naturgesetz gesehen. Dass Leiden durch Begehren erweckt wird, ist immer und überall wahr. Leiden. Achten wir, was diese Verschieben bedeutet. Im Buddhismus gibt es keinen Gott, also auch kein Mensch. Es gibt kein Gesetz. Ja, es gibt ein Gesetz, aber kein Gesetzgeber, also kein äußerer Maßstab. Das ist alles relativ. Gerade in dieser Welt. Und nun ist auch natürlich der Ansatz nicht, dass man sündigt. Weil wo denn, wenn man niemand ist? Also ist nicht der Ansatz, das Problem ist nicht die Sünde, sondern Leiden. Erste der vier edlen Wahrheiten des Buddha ist, das Leben ist Leiden. Und dann über die vier Wahrheiten wird das vierte, den Weg zum Ausweg des Leidens gezeigt, in den achtfachen heiligen Pfad. Nun ist Leiden das Problem. Achten wir wohl, Leiden ist das Problem. Das hört sich doch gut an. Das passt doch in unsere C-Zeit, oder? Nun, da geht er weiter, das universelle buddhistische Gesetz. In monotheistischen Religionen gilt, Gott existiert. Was will er von mir? Im Buddhismus aber Leiden existiert. Wie werde ich davon frei? Das ist die erste Frage. Also seht zu, so schnell wie möglich aus jeglicher Form von Leiden zu kommen. Deswegen diesen allgemeinen Ansatz, Medizin oder Impfungen anzuwenden, dass Menschen global von Leiden befreit werden sollten. Aber natürlich auch da mit vielen Fragezeichen. Buddhismus leugnet nicht die Existenz von Göttern, aber sie haben keinen Einfluss auf das Gesetz des Leidens. Das Gesetz des Leidens ist also zentral. Nun, wenn wir dieses Prinzip, spirituelle Prinzip hinter der Gesetzlosigkeit und in absoluter Form im Buddhismus so beschrieben, betrachten und dann sehen, was für einen Einfluss das hat in diese Konsequenz der Denke, dass wir auch niemand sind, dass wir nichts sind. Es ist erschreckend, dass es durch und durch Spiritualität hinter sich hat. Ja, ich sage das ganz bewusst. Ich war 7,5 Jahre tibetischer Buddhist. Erst nachdem ich Christ wurde, merkte ich, dass dieser sogenannte neutrale Zustand der Erleuchtung ein Spirit war, ein Geist, der sehr stark war, der diese Menschen beeinflusst. Und diesen Geist wollte mich dann, nachdem ich zu Jesus gekommen war, zurückhaben mit aller Macht. Und auf einmal entstand ein Kampf. Bis dahin sah es so aus, wie alles neutral war. Aber es war es nicht. Nein, da steckt ein Geist dahinter. Diesen Geist ist stark. Diesen Geist hat sehr viele Aspekte. Und betrachten wir auch hier diese Crazy Wisdom Prinzip. Dieses Prinzip, dass die Weiblichkeit, diesem Weisheitsprinzip, das Männliche, das Methodenhafte, das Religiös-Gesetzliche durchbricht und somit auf einen ganz anderen Nenner kommt. Empfehlen können wir auch eine ganz lange Videoaufnahme von einem Pastor aus Amerika, genannt Third Adam. Wenn man diesen Begriff eingibt, dann kommt man sofort auf seine Seite. Rise of the Divine Feminine. Und er beschreibt das Weibliche als Aufkommen in der Spiritualität, auch gerade unter Christen, sehr deutlich. In der Art und Weise der Anbetung, Art und Weise, wie Gottesdienst gefeiert wird, der Art und Weise, wie man meint, Gott zu spüren und so weiter, sehr weiblich, intuitiv ausgerichtet. Und so bringt er es in seinem Video, was übrigens 4,5 Stunden dauert, das recht lang auf den Punkt. Aber es ist wirklich lohnenswert und sehr interessant, sich daran zu schauen. Nun, in all diesen Dingen geht es ganz zentral um Spiritualität. Ich habe letztes Jahr diese Doktorarbeit zu Ende geschrieben und es wurde mir noch abgenommen. Das war ein Wunder, würde ich sagen, denn auch mein Professor war sehr spirituell unterwegs. Es war im Fachbereich der vergleichenden Religionswissenschaften und das Thema da war nicht Konversion, Bekehrung. Allgemeines Thema ist Spiritualität. Ich habe versucht, das Buch unterzubringen in einer Reihe, wo das durchaus hätte passen können. Da sagen sie, das passt nicht in diese Reihe. Konversion, das heißt Bekehrung, ist kein Thema mehr. Wir wollen doch was hören über Spiritualität, ob christlich, buddhistisch, islamisch oder wie auch immer, esoterisch. Da wollen wir Erfahrungsberichte, aber nicht, dass man sich von einem zum anderen bekehrt. Das ist uns zu krass, das passt nicht im Bild. Nun, ich habe da noch einmal in meiner Verteidigung herausgefordert, wie wäre es mit dem Lehrstuhl für Konversion? Aber sie haben sich nicht darauf eingelassen. Ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Professor gewesen wäre, aber ich hätte das Thema schon schmeißen wollen. Nun, Elke, ein wenig doch über den Aufkommen dieser Spiritualitätsart.
Ja, weibliche Spiritualität ist natürlich Grundlage allen esoterischen Gedankengutes, kann man sagen. Also es begann ja mit der Frauenemanzipationsbewegung und dann kam man immer mehr eben in diese spirituelle Richtung und da war ich eigentlich ganz und gar ja auch drin. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz berichten oder davon aufzählen, wie ist der Ursprung weiblicher Gottheiten? Da gibt es Legenden drüber oder ja, es ist wahrscheinlich mehr Legende, aber immerhin sehen wir, dass diese Gottheiten, dass sie heute existieren sozusagen. Nimrod, wir haben heute Morgen von Babylon gesprochen. Ja, Nimrod baute ja Babylon auf und er gab sich als Herrscher drei Titel: Gott, hoher Priester und König. Er hatte auch eine Frau und die hieß Semiramis, Geschenk des Meeres. Sie war eine Tempelprostituierte, die dann später mystifiziert wurde. So eben die Legende. Sie wurde zur Mondgöttin erklärt und Nimrod zum Sonnengott. Und die Mondgöttin, die spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle eben in der Esoterik. Da gibt es zahlreiche Bücher drüber. Und damals habe ich mich natürlich auch sehr damit identifiziert. Wir haben Vollmondrituale abgehalten, um die Kraft der Mondin, wir haben sie natürlich Mondin genannt, zu bekommen und so weiter. Und ich habe ja, oder in der Esoterik hat man das allgemein, dass man da auch bestimmte Symbole, die man für wichtig hält und von denen man Kraft sich verspricht, am Körper trägt. Und da zum Beispiel dieses Bild hier von mir, damals in der Esoterik. Man sieht hier diesen Ohrring, den ich da habe. Und dieser Ohrring ist ein Mond. Und das war für mich ganz klar, ich trage den aus spirituellen Motiven. Wie ich schon sagte, man sollte sofort äußerlich sehen, woher ich komme und was meine Spiritualität war. Und darin war ich wirklich sehr, sehr missionarisch. Und das kann man auch heute allgemein sagen von Esoterikern, die sind sehr, sehr missionarisch. Verteilen Bücher, laden ein und so weiter. Ja, daraus, aus dieser Mondgöttin und dem Sonnengott, soll sich dann die heidnische Dreieinigkeit entwickelt haben. Semiramis soll ihren Mann getötet haben und einen unehelichen Sohn bekommen haben, den sie dann Tammuz nannte. Und sie soll behauptet haben, er sei eine Inkarnation von Nimrod und erklärte ihn eben damit dann zu einer Art Erlösergestalt. Und da könnte man sagen, dass es sich hier sozusagen um den ersten Antichristen handeln könnte. Die Dreieinigkeit dieser neuen Ordnung war eben Nimrod, Semiramis und Tammuz. Nun, wir kennen wahrscheinlich alle dieses Bild. Und da sehen wir immer nur, wie Gott da dem Menschen da die Hand oder den Finger reicht. Aber wir sehen meistens nicht den Hintergrund, der da noch weiterläuft. Und zwar sehen wir hier, könnte man so sehen, diesen, also der als Gott bezeichnet wird, hat seinen Arm um diese Frau und den Finger, ich gehe nochmal zurück, vielleicht ist das besser zu erkennen, da, den Finger auf dem Kind. Also im Grunde ist das eine symbolische Darstellung von dieser Dreieinigkeit, nämlich von dieser heidnischen Dreieinigkeit. Nur die meisten wissen das eben nicht. Ja, weiter zu Semiramis und Nimrod. Nimrod blieb eben der Sonnengott und bekam später bei den Babyloniern dann den Namen Marduk oder auch später Baal. Aus ihm sind eben all diese Gottheiten hervorgegangen. Semiramis wurde in ihrer Position Muttergottes oder auch Königin des Himmels genannt. Und, oder große Mutter, Muttergottes oder Mutter Natur oder Himmelskönigin. Ja, hier so eine Figur. Das war damals für uns auch ganz wichtig. Also es gibt weibliche Gottheiten. Ihr müsst nicht immer denken, dass da nur ein Gott ist. Nein, die weiblichen Gottheiten, die sollten jetzt ganz klar rausgestellt werden. Und somit eben auch diese Himmelskönigin. Ja, auf unserer Reise in Holland, in diesem wunderschönen Geschäft, haben wir noch ein anderes T-Shirt entdeckt. Das war dieses. Hier sieht man eine Schlange und dann oben drüber, diese Schlange schlängelt sich eben durch diese Zweige und oben drüber La Luna, also der Mond oder die Mondin in dem Falle, ja, und Le Soleil. Also diese beiden Teile, wie wir das eben im Buddhismus eigentlich auch haben, ja, männlich, weiblich, zusammen das Vollkommene. Und so haben wir das auch in der Esoterik gelernt. Nun wurde auch Mutter Erde praktisch zu einer Art Göttin gemacht, kann man sagen. Am 22. April war Mother Earth Day von der UN ausgerufen. Ja? Und was hat die Esoterik für ein Ziel? Was haben wir immer gesagt? Abschaffung des Schöpfer und Erlöser Gottes. Und hiermit kann man sagen, jawohl, hier ist der erste Schritt, Mother Earth. Sie ist die Schöpferin, aus ihr geht alles hervor. Nun, dieses Schild, das kennt man schon lange und das ist schon seit der Frauenemanzipation, die steht übrigens in Österreich irgendwo an der Autobahn. Ja, was sind nun Einflüsse weiblicher Spiritualität? Da könnte man hier ein kleines Angebot, möchte ich da nennen, von den zahlreichen, die wir auch jetzt bei den Christen immer mehr erfahren, auch in der Literatur. Also das steht hier also unter dem Motto Meditation, Kontemplation und innere Orientierung. Es geht um ein Projekt, sogenannte Spiritualität aus dem Kirchenkreis Hamburg-Ost. Was wird da gesagt? Ich öffne mich und lass es geschehen. Wir öffnen uns bewusst für die göttliche Liebe und lassen Heilung geschehen. Öffnen bedeutet auch, sich auf Empfang einzustellen. Und das ist tatsächlich eine ganz weibliche Art der Religiosität, die bei uns immer populärer wird und die auch immer mehr gefördert wird. In Büchern zum Beispiel auch hier, das ist ja auch bei den Christen scheinbar immer wichtiger, mit allen Sinnen auf Empfang. Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Öffne dich immer mehr. Ja? Dann bei diesem Angebot dieser Kirche heißt es dann weiter, Grundlage unseres Handelns sind unsere christlichen Wurzeln. Zugleich sind wir offen für die Erfahrungen und das Wissen anderer Religionen und beziehen diese in unsere Arbeit ein. Ich fand das eine interessante Überschrift in der IDEA, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Da hieß es, die Menschen haben aufgehört zu fragen. Und zwar war das gemeint auf die Corona-Situation hin. Man versinkt in sich selbst. Und ich habe gedacht, das ist nicht nur für Corona. Das ist die ganze Tendenz, wie sie sich entwickeln sollen. Wir sollen nicht mehr fragen. Und wir sollen nicht mehr nachdenken. Und hier nochmal ganz klare Gegenüberstellung. New Age, also neues Zeitalter, das ja angefangen haben soll um das Jahr 2000. Da hieß es dann damals, ja, in dem alten Zeitalter, also vorher, da war die Männlichkeit dominierend und die Rationalität. Aber sagen Sie, was ist daraus entstanden? Unser Planet ist zerstört und wir sind nicht mehr fähig, unsere Gefühle zu erkennen und so weiter. Also wer muss uns jetzt retten? Die Weiblichkeit. Und damit auch die Intuition. Aus dieser Sendung, die der Martin vorhin gesagt hat, von The Rise of the Feminine, haben wir dieses herausgenommen, dieses Bild. Und zwar hat der Mann da gegenübergestellt, dass von euch aus das Linke ist also die christliche Ordnung, Jesus Christus, der Mann, die Frau und die Kinder. Und jetzt kommen wir ja in ein Zeitalter, wo Mann und Frau, wo das Weibliche und das Männliche zusammengeführt werden soll auf eine Ebene gehoben werden soll, was es schon in der Psychologie angefangen hat, damals unter C.G. Jung auch schon. Und nun nimmt man sie heraus und was passiert? Mann und Frau auf einer Ebene, wer ist nicht mehr da? Jesus Christus und die Kinder. Und da findet man eben auch in der Christenheit zahlreiche Literatur, die das dann sagt, die Welt wäre in vielerlei Hinsicht ein viel friedlicherer und sanfterer Ort, wenn die Frauen herrschen würden. Ja, da könnt ihr lachen. Vielleicht auch dieses Bild hier nochmal. Ist doch auch schön. Frauen, die jetzt hier noch was oder zumindest mal was zu sagen hatten, die auch was zu was sagen wollen. Und jetzt hier, ja, Ursula von der Leyen auf dem World Economic Forum. Da hat sie jetzt gesprochen. Wir fanden mal dieses Wahlplakat und ich fand es auch interessant, nicht nur, weil ich habe schon mehr dahinter gesehen. Zukunft passiert nicht, wir machen sie bereit, weil ihr es seid. Ja? Wir machen sie. Und wer steht da? Frau Baerbock. Ja. Was ist nun wichtig in dieser weiblichen Emotionalität, in dieser weiblichen Richtung? Die Emotionalität spielt eine große Rolle. Ja? Und da gibt es auch immer mehr Bücher, auch christliche, dies auch, ein christliches Buch, erscheine. Es ist an der Zeit, von Emotionen eingenommen zu werden, die uns triumphieren lassen. Wir suchen nach Glück. Und das sagt uns immer wieder die Esoterik. Oder dieses Buch hier, ich habe gestaunt, dass es überhaupt von einem christlichen Verlag rausgegeben wurde. Unglaube, eine Ermutigung. Und da hat Ron Kupsch das mal rezensiert und ich fand sehr interessant, was er dazu sagte. Er hat das Buch gelesen und sagte dann, für den Autor dreht sich Glaube nicht um die Zustimmung von Wahrheiten. Haben wir vorhin schon gesagt. Das wird abgeschafft, die Wahrheit. Es sei unwichtig, ob manche Bibelgeschichten tatsächlich so geschehen sind, wie es geschrieben steht. Es gehe um Stimmung statt Zustimmung. Glaube sei das Gefühl, dass Gott das Leben will. Und so sehen wir immer mehr in den christlichen Gemeinden, wie gefühlsbetont die ganzen Dinge ablaufen müssen. Hier kurz zusammengefasst nochmal, was ist nun weibliche Spiritualität oder wo ist sie ausgerichtet? Sie basiert weniger auf biblischer Wahrheit, sucht den Kontakt mit dem Übersinnlichen, ganz klar dazu die ganze Engelliteratur, wissen wir ja, auch im christlichen Bereich, die jetzt da ist, wo wir mit Engeln in Kontakt treten sollen und mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Sie strebt nach Einssein, will nichts ausschließen, verführt zur Religionsvermischung. Nun, heute würde, wir haben das vorhin gezeigt, dieses Bild von der Himmelskönigin, heute würde die vielleicht ganz anders aussehen. Ah, noch hier vielleicht oben, sie ist empfangend und gefühlsorientiert. Aber heute würde diese Figur vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht so, ja? Hier Conchita Wurst. In Frankfurt im Bibelhaus in einer Ausstellung, eine Sonderausstellung. Und unter diesem Motto mit dem Sternchen, der Museumsdirektor und evangelische Pfarrer ist der Meinung, in der Bibel gäbe es keine Eindeutigkeit. Adam, sagt er, ist androgyn. Also wir haben das gesagt, es geht um Religionsvermischung. Und da trägt diese weibliche Art da ganz und gar dazu bei. Oder ich würde sagen, dieser weibliche Spirit. Es geht hier ja nicht um Frauen an sich, sondern es geht hier ja um einen Geist, der dahinter steht. Nee, ist nicht von mir. Ah ja, doch. Oh, oh, alles live, ne? Ich bin dran noch. Ja, ich habe hier nämlich ein Bild gesehen, das der Martin da eben gerade in der Pause erst reingemacht hat. Und das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Aber jetzt zeige ich es euch. Der Spiegel, ja? Die Gesetzlosen steht doch da. Auf der Titelseite wohl. Und wer ist da drauf zu sehen? Elon Musk und natürlich ein, jawohl, Leute mit Macht. Und davon haben wir ja heute gesprochen, dass es immer mehr darum geht, Wolfgang hat davon gesprochen, dass eine mächtige Minderheit die Dinge in die Hand nehmen wird. Und hier wird es ganz klar ausgesprochen. die feudalistische Welt der Superreichen, ja, die Gesetzlosen. Und da möchten wir ganz ein paar Zitate, die wir eben auch schon in unseren Vorträgen gebracht haben, kurz zitieren. Der Spiegel hat schon 2015 unter der Überschrift Weltreligion auf der Titelseite einen Artikel rausgebracht über Silicon Valley. Und da berichtet er noch mutig in diesem Leitartikel, nannte das das Morgenland. Und da hieß es, im Silicon Valley formt sich eine neue Elite, die nicht nur bestimmen will, was wir konsumieren, sondern wie wir leben. Sie will die Welt verändern und keine Vorschriften akzeptieren. Müssen wir sie stoppen? Das war damals noch eine Frage. Ich glaube, die würden sie heute gar nicht mehr stellen. Ihr Ziel ist nie die Nische, sondern immer die ganze Welt. Die neue Weltregierung hat ihr Hauptquartier nicht mehr an der Wall Street, sondern im Silicon Valley. Ursprung der Chipindustrie und der Computerrevolution, in dem sich die Anführer der digitalen Revolution versammelt haben. Dann heißt es, sie alle haben nur ein Ziel. Sie wollen die Welt erobern und in Klammern verbessern. Ja? Sie steuern auf das Ziel zu, eine neue Welt nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Die Wurzeln, so alles aus dem Artikel im Spiegel, die Wurzeln ihres Menschheitsbeglückungswerks sehen Sie in der antistaatlichen Gegenkultur der 60er Jahre. Was war da? 68er Jahre und dann die New Age-Bewegung begann. Da hat ja auch der Herr Schwab 1971 mit dem Anfang der New Age-Bewegung sein Forum gegründet. Ihre Philosophie und ihr Handeln sind auf eine eigenartige Mischung aus esoterischem Hippie-Denken und knallhartem Kapitalismus gegründet. Im Gange ist ein gesellschaftlicher Wandel, dem sich am Ende niemand wird entziehen können. Sie wollen nicht, dass ihnen jemand reinredet. Sie verabscheuen die Politik und halten Regelungen für Hindernisse. Sie sagen, Politik, die haben noch bestimmte Gesetze, da müssen sie sich noch nachrichten. Noch sind nicht alle Gesetze aufgehoben. Deshalb wollen sie das nicht mehr. Wenn der schönen neuen Welt gesellschaftliche Werte wie Privatsphäre oder Datenschutz im Wege stehen, dann müssen sie eben neue Werte her. Die Politik ist in dieser Weltsicht der große Feind, denn sie verlangsamt den Fortschritt. Regulierung und staatliche Vorgaben haben in dieser Welt nichts verloren. Aus diesem Grund pilgern fast alle Technogrößen einmal im Jahr in die Wüste zum anarchistischen Kunstfestival Burning Man, das Google-Gründer Larry Page als Vorbild sieht, für einen Ort zum Experimentieren ohne Regeln. Und da ist dieses Bild dazu. Ja? Und Love ist das Prinzip, was man in der Esoterik sagt. Es geht um Liebe, immer nur um Liebe. Das Prinzip der Liebe. Und hier wird es deutlich ausgedrückt, es soll Freiheit sein, aber wie wir gehört haben, es engt immer mehr ein.
So, jetzt möchte ich unbedingt noch mit der Bibel enden, dass es auch deutlich ist, dass das unser Orientierungspunkt ist, was die Schrift sagt, Matthäus 24, Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Es geht zwar um Love, aber das Love ist Sex und körperbezogen und hat mit dem, was Liebe wirklich ist, gar nichts mehr zu tun. Da zerbricht alles ganz bald in Scheidung, in Elend und so weiter oder einfach ganz bewusst und gezielt in so viele Partner wie nur möglich. 1. Timotheus 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Okay? Wie tut man das Gesetz gesetzmäßig anwenden? Es hört sich ganz eigenartig an. Oder wir haben es schon zitiert, Römer 7, Vers 14 und 16, denn wir wissen, dass das Gesetz geistig und gut ist. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Dinge hier sehen. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist einer der wichtigsten Dinge, die Paulus dazu zusammenstellt. Ein paar Punkte möchte ich dazu sagen. Das Gesetz gesetzmäßig anzuwenden, bedeutet zunächst mal, dass Erkenntnis der Sünde und Buße möglich ist oder den Ausgang oder den Zugang dazu bietet. Das heißt, eine gesetzesgemäße Anwendung des Gesetzes führt zur Erkenntnis der Sünde und zur Buße. Das ist also nicht eine gesetzliche Vorgangsweise und Verwendung des Gesetzes, auch keine gesetzlose Vorgangsweise. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu trennen. Bezogen auf das ganze Wort, ohne Abstriche oder Hinzufügungen. Das heißt, das Gesetz bezieht sich nicht auf nur Regeln, sondern auf das gesamte Wort Gottes. Ohne Abstriche und Hinzufügungen. Es treibt in die gnädige Hände Jesu. Es bewahrt vor Gesetzlichkeit und vor Gesetzlosigkeit. Es verbindet uns mit dem Gesetzgeber. Ich denke, dass diese Punkte uns auch einen Hinweis geben, was für uns ansteht, diesen Kontakt zu dem Gesetzgeber, zu dem Wort Gottes, des gesamten Gesetzes zu suchen und buchstäblich in unserem Mittelpunkt, den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Offenbarung 7, Vers 6 hatten wir von der Frau die Rede. Wir haben von Spiritualität gesprochen und welche Prinzipien, spirituelle Prinzipien hinter Gesetzlosigkeit aus Sicht der Esoterik da sind. Nun, da haben wir von der Frau gesprochen. Ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Das heißt, durch die Nationen und Zeiten hindurch war immer Verfolgung mit Hintergrund falscher Spiritualität. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ich habe es schon angekündigt, dieses Bild von dieser weibliche Göttin, diese Tantra-Göttin im Buddhismus. Ich zeige es nur kurz, aber da ist sie abgebildet mit einem Gefäß voller Blut und trinkt dieses Blut. Um ihr Hals ist eine Kette von Totenköpfen. Ihre Krone besteht aus Totenköpfen. Wir sehen, wie das fast buchstäblich so zum Ausdruck gebracht wird. Diese weibliche Gewalt, diese weibliche Weisheit im Buddhismus, das sind Prinzipien. Ja? Es geht nicht nur um Frauen und Männer, also dass wir das so sehen. Es sind Prinzipien. Auch die weibliche Spiritualität ist eine Art, ist ein Prinzip, die genauso von Männern ausgeübt wird. Die stehen da auch genauso in dieser Empfangposition wie die Frauen und üben genau das gleiche Prinzip aus. Diese 10 Hörner, und nun kommt diese Erklärung etwas weiter über diesen Tier. Wir haben es mit der Frau zu tun und diese Frau sitzt auf diesem Tier. Mit 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen. Okay, jetzt ist eine eigenartige Aussage, aber eine ganz wichtige und vielleicht eine Aussage, die uns verstehen lässt, weswegen verschiedene Prinzipien nebeneinander auch hier stehen. Zum Beispiel, wenn wir die ganze Bewegung sehen, der Montagsspaziergänger, dann sieht man sehr viele Esoteriker dabei. Die hassen das, was die Regierung macht. Die Regierung hasst sie. Nun haben wir tatsächlich offensichtlich hier das eine, das esoterische weiblich, prinzipiell weibliche, das andere, das machthaberische, das, was die Regierung macht oder was dahinter steckt, was hinter der Regierung steckt, das männliche. Sie gehen eine Weile miteinander einher. Die Frau sitzt auf dem Tier. Sie nutzen sich gegenseitig. Eben wie es auch so in der Liebe heute so geht. Man nutzt sich für die eigene Lust, für das eigene Prinzip. Aber wenn es erreicht ist, weg damit. Und das ist, man könnte sagen, die Wiege des Antichrist. So könnte man sagen, dieser weibliche Aspekt, die dafür sorgt, dass die Welt sich eint in ein schönes Gefühl, aber alle öffnet letztendlich diese Gesetzlosigkeit des Antichrist folgen zu müssen. Es geht gar nicht anders. Also diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Das heißt, Gott sieht offensichtlich die antichristliche Reiche, letztendlich bis hin zu dem einen Antichrist, dazu ein, die falsche Spiritualität und Religiosität, die von der Frau praktisch symbolisiert wurde, zu richten. Das heißt, auch hier wird der Antichrist eingesetzt als Gericht. Also nicht nur zu Bosheit oder zu einer Sache, bloß Rache an die ganze Menschheit. Nein, es ist Gericht an falsche Spiritualität. Also achten wir oder beachten wir beides. Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Diese Hure, diese Frau. Und nun diese letzte Anweisung. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also beachtet die falschen Spiritualität, gerade auch im christlichen Gewand. Geht aus ihr heraus, wenn ihr es festhält, aber ihr müsst genau beobachten, ihr müsst die Prinzipien dahinter kennen. Deswegen auch diese Aussage, die ich heute Morgen mache, ein Stück weit müssen wir schon berühren, damit wir die boshaften Prinzipien hinter dieser ganzen Bewegung erkennen. Und dann sagen, es ist Zeit, hinauszugehen. Wir müssen noch ein anderes suchen, die wir hier oder dort noch ein ganz klares Wort im Mittelpunkt stellen und die Gebote, die Gesetze Gottes in unser Leben erste Stelle geben und Jesus Christus als unser Erlöser kennen und verkündigen. Geht also aus ihr hinaus, mein Volk, sagt der Herr. Ich spreche noch ein Gebet und schließe ich ab. Lieber Herr Jesus Christus, danke dafür, dass so klar in deinem Wort verkündigt wird, wo es hingeht. Du wirst wiederkommen. Wir sehnen uns danach. Bis dahin wissen wir auch, aber auch die Prinzipien, die eins nach dem anderen einander gegenseitig benutzend in dieser Welt Raum bekommen. Immer mehr Raum. Sie wollen Menschenwesen kaputt machen. Sie wollen die Welt durch Macht an sich reißen. Sie wollen die Welt aus falscher Spiritualität in eine Art falsches Einheitsgefüge und Gefühl verführen, weg von dir, Herr Jesus. Danke dafür, dass du es sagst. Aber wir wissen, dass wenn wir uns konkret, willentlich mit dir verbinden und auch mit anderen verbinden, wo wir zusammen dein Wort im Mittelpunkt stellen, lesen, betrachten, diskutieren, wie wichtig das ist. Bitte gib uns dazu Anlass, gib uns Weisheit, die Dinge dieser Zeit zu erkennen und die richtigen Schritte für uns auch ganz persönlich zu machen in dieser Zeit. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich. Amen. Reinhard, wirst du noch ein ganz kurzes Schlusswort sagen? Spontan? Nein? Ihr will es nicht. Dann will ich es tun. Ich will, Reinhard, kannst du eben kurz aufstehen dann, dass alle sehen, wer du bist. Ja? Reinhard ist der Vorsitzende von unserem Verein und wir sind sehr, sehr froh, dass er mit uns unterwegs ist und wir sind sehr froh, dass wir auch in eine Richtung miteinander denken. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und Reinhard ist aber schon 9 Jahren krebskrank und ihr könnt wirklich für ihn beten, ja, und auch für uns, dass er uns erhalten bleibt, so, wenn ihr wollt, ja. Also, Genau. Anschließend wird jetzt die, genau. Wir werden also nach unten gehen, damit alle jetzt hier Gelegenheit haben, sich hier ruhig zu verabschieden. Und unten wird eine Mitgliederversammlung sein, die übrigens für allen offen ist. Man muss kein Mitglied sein, um dabei zu sein. Und das wird Reinhard dann leiten. Also, ganz, ganz viel Segen. Und ich habe mich sehr gefreut und wir haben uns gefreut, dass so viele gekommen sind. Das ist wirklich eine unglaubliche Ermutigung für unseren Dienst jetzt auch. Und wir danken auch sehr allen Mitarbeitern, Technik, Küche, Kinderarbeit unten, da wurden Kinder betreut, für die es nicht wissen, die Referenten, die alles das organisierten, auch Martin und Sabine Fuchs, die hier alles gestellt haben, herzlichen Dank und euch eine gesegnete Heimreise. Danke dafür.